ist eine Predigt, die mir leider selber ziemlich schwer fällt, weil ich am Text meine eigenen Unzulänglichkeiten sehr deutlich merke. Ihr alle kennt aus der Bibel den Apostel Paulus, welches Leben er gelebt hat. Also er hat viele kluge, gute Sachen gesagt, die Gott ihm aufgetragen hat, und er hat sein eigenes Leben völlig dran gegeben. Und wenn man das so für sich selbst bedenkt, dann merkt man, eigentlich will ich das gar nicht. Möchte ich so leben wie der Apostel Paulus? Also ich lese euch den Predigttext und wir gucken, ich habe versucht, den Text zu behandeln. Ich möchte aber an keiner Stelle den Eindruck erwecken, dass ich das schon irgendwie erreicht hätte, was ich jetzt hier sage. Wir gucken. Der Predigttext steht in Philipper 3, die Verse 4 bis 14. Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die, die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selber nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir Menschen, denke ich, neigen alle dazu, unser Leben an Erfolgen, Leistungen, äußeren Maßstäben zu messen. Bin ich gut genug? Habe ich genug getan? Was denken andere über mich? Guck mal, was ich für ein Auto habe. Guck mal, was wir für schöne Urlaube machen können, wie erfolgreich ich bin und so weiter. Auch im religiösen Bereich glauben viele, wenn ich ein guter Mensch bin, wird Gott mich schon annehmen. Ich gehe doch zur Kirche oder Gemeinde und ich spende auch. Aber der Apostel Paulus zeigt uns hier, dass der wahre Gewinn nicht in unseren Werken liegt, sondern im Glauben an Jesus Christus. Noch ein Zitat, Vers 4. Obwohl ich mein Vertrauen auch auf Fleisch setzen könnte, wenn irgendeiner meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Paulus beginnt seinen Abschnitt, indem er erklärt, wenn sich jemand auf menschliche Leistung verlassen könnte, dann er. Und er zählt seine beeindruckenden Qualifikationen auf. Also innerhalb des Volkes Israel hat er wirklich alles eingehalten, was da gefordert war. Die Beschneidung am achten Tag. Er stammt aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, reine jüdische Herkunft. Hebräer von Hebräern bedeutet, er war tief in der Kultur verwurzelt. Gesetzestreuer Pharisäer, eine Elitetruppe. Er hat in seinem religiösen Eifer, weil er meinte, das Richtige zu tun, die Gemeinde verfolgt. Er sagt von sich, er hat untadelig in der Gerechtigkeit nach dem Gesetz gelebt. Was das bedeuten mag, also die haben von allem wirklich den Zehnten gegeben. Die haben ihre Gewürze abgewogen und haben den Zehnten weggenommen. Also die haben alles eingehalten, wirklich. Doch genau hier liegt die Gefahr. Paulus vertraute einst darauf, durch religiöse Leistung Gott zu gefallen. Und auch heute denken viele so: Ich gehe doch zur Kirche, ich tue doch Gutes, ich halte doch die Gebote, also bin ich gerecht. Vertrauen wir auch darauf? Versucht man alles so zu machen, wie es sich gehört, und denkt, ja, damit werde ich schon durchkommen? Und wenn man mal was Schlimmes gemacht hat, naja, dann lege ich mal einen Schein mehr in die Kollekte, dann ist es schon wieder gut vor Gott. Diese menschlichen Dinge sind vor Gott nichts wert. Sie können einen Menschen nicht retten. Im Gegenteil, sie können uns in falscher Sicherheit wiegen. In Jesaja 64, Vers 5 steht: Wir alle sind wie unreine geworden und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Ich habe mal ein Buch gelesen, Joe Schulz Laufen ohne Vordermann. Da wird in einer sehr sprachlich schönen Art und Weise die Farbe Weiß beschrieben. Als Hausmeister muss ich ja auch mal was malen und ich kenne Altweiß und Reinweiß, was man so an die Wand macht. Was hier gemeint ist, geht sehr weit darüber hinaus. Strahlend weiß, blendend weiß, als ob es selber leuchten würde, ohne jeglichen Makel oder Verunreinigung. Vollkommen, perfekt, als Symbol für Gottes Heiligkeit. Und gemessen daran ist unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Kein hochzeitliches Gewand, mit dem wir an der Tafel Gottes willkommen wären. Oder denken wir an das Gleichnis Jesu vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer prahlt mit seiner Gerechtigkeit. Aber der Zöllner bekennt nur seine Schuld. Und wer wird gerecht gesprochen? Der mit seiner Gerechtigkeit? Nein. Der um Gnade bittet. Paulus sagt: Was mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte auch alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt und erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Im Urtext wird das Wort Dreck bezeichnet sogar Fäkalienkot. Also ein schlimmes Wort, das er eigentlich gar nicht in den Mund nehmen sollte, aber es soll diese drastische Abkehr ausdrücken. Was für eine erstaunliche Umkehr hat der Paulus erlebt. Er kehrt seine ganze Lebensbilanz um. Das, was ihm früher Gewinn war, was ihm so ganz doll wichtig war, alles einhalten und eifrig, und das ist jetzt Verlust, Dreck. Im Vergleich zur Erkenntnis Christi. Hier offenbart sich das Herz des Evangeliums. Rettung geschieht nicht durch das, was wir tun, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat. Paulus hat erkannt, dass seine eigene Gerechtigkeit ihn nicht retten kann. Nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für ihn und auch für uns gestorben und auferstanden ist, kann uns vor Gott gerecht machen. Was Paulus damals erlebt hat auf dem Weg nach Damaskus, wieder erholt sich im Kleinen bei jeder Bekehrung. Es ist vielleicht nicht immer ganz so dramatisch, es dass ein Blitz kommt und eine Stimme spricht, aber es gibt auch heute Beispiele von Menschen, die eine ähnlich radikale Umkehr und Hinkehr zu Jesus erlebt haben. Kurz nach der Wende gab es in Rostock in der Gemeinde mal einen ehemaligen Oberst der NVA, der hat an der Offiziershochschule Marxismus-Leninismus doziert. Und der ist dann Christ geworden und hat Predigten gehalten. Und das war nicht nur ein Lippenbekenntnis, das war eine echte Umkehr. Oder auch der Vater unseres Herzensdoktors, ich sage mal keinen Namen, der hat Ähnliches erlebt. Der war der Adjutant vom Obersten von der Volksmarine in der DDR. Auch ein hochrangiger Offizier gewesen. Oder ich habe selber mal eine Begebenheit erlebt, ein Patient im Pflegeheim und danach im Krankenhaus, ein Professor für Psychologie, war am Ende seiner körperlichen Kräfte angekommen, aber Gott sei Dank klar bei Verstand. Wir hatten einige Begegnungen und er merkte jetzt so am Ende seiner Kräfte, dass das, was er bisher geglaubt und auch gelehrt hatte, nicht durchträgt, keine Hoffnung bringt, keine Perspektive hat. Er hat dann sein gesamtes geistiges Lebenswerk über Bord geworfen als sterbender Mann und ich denke, dass er Christus angenommen hat. Ich denke, ich darf das hoffen, dass er gerettet ist. Ich kann natürlich nicht in sein Herz schauen, aber es sah so aus. Ich lese mal aus Philipper 3, den Vers 9 aus dem Predigttext. Und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist das Zentrum der Predigt. Hier geht es um den entscheidenden Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Religion ist immer, da muss man selber irgendwas tun. Tu dies oder lass das sein und dann wirst du angenommen. Man muss Opfer bringen, Rituale ausführen oder irgendwas. Wenn man so aus dem Fernsehen manchmal so die Inder sieht, wenn sie da ihre Sachen machen und was weiß ich, oder irgendwelche Kulte abgehalten werden. Man muss irgendwie versuchen, Gott gnädig zu stimmen, um dann vielleicht doch gerettet zu werden. Moslems zum Beispiel wissen nie, ob sie angenommen sind oder nicht. Es gibt bei uns hier auch den weit verbreiteten Atheismus. Da ist es so die Hauptsache, dass man sich selber gut findet eigentlich. Das Evangelium sagt aber, du bist in Christus angenommen. Deshalb darfst du leben. Habt ihr das Lied noch? Zu ihm darf ich kommen, wie ich bin. Und er nimmt mich an, obwohl er mich kennt. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist eine Selbstgerechtigkeit. Sie basiert auf Leistung, doch sie scheitert, weil wir das Gesetz nicht vollkommen erfüllen können. In Jakobus 2, Vers 10 steht, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Nochmal gedanklich zurück zu der Farbe Weiß. Das strahlend weiße hochzeitliche Gewand. Ist auch nur ein kleiner Fleck darauf, ist es nicht mehr sauber. Der Fleck kann auch kaum sichtbar sein, vielleicht an einer ganz unauffälligen Stelle. Egal, es reicht nicht mehr. Ich denke, wir verstehen das Bild und wer von uns hat sich nicht schon beschmutzt? Wenn wir in Jesus sind, seine Vergebung angenommen haben, dann sind wir in Christus, in ihm drinne. Bei Jesus ist alles strahlend weiß, komplett sauber, heilig, perfekt. Und wenn Gott uns anschaut, schaut er auf seinen Sohn Christus und wir sind in ihm und er sieht seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Und wir sind durch ihn gerettet, wenn wir in ihm sind. Paulus sagt, Christus erkennen ist das höchste Ziel. Philipper 3, Verse 10 und 11, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Hier offenbart Paulus sein Herzensanliegen, Christus erkennen. Nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Es geht um Beziehung, um Gemeinschaft, um eine geistige Einheit mit dem Herrn. Christus erkennen bedeutet auch an seinen Leiden teilhaben. Es ist keine Wohlfühlreligion. Paulus weiß, wer Jesus nachfolgt, der wird auch Widerstand erfahren. Doch in all dem erfahren wir auch die Kraft seiner Auferstehung. 2. Korinther 4, Verse 10 und 11. Allzeit tragen wir das Sterben des Herrn an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Oder in Galater 2, Vers 20 sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Ziel dabei ist die Auferstehung aus den Toten, die Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott. Wir müssen uns das wirklich etwas tiefer anschauen. Mit Christus gekreuzigt, nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Das ist der Punkt, an dem ich, Nils, eigentlich weglaufen möchte. Denn eigentlich möchte ich selbstbestimmt leben, ich bin auch leidensscheu. Und ich habe mich schon oft gefragt, woher manche Christen die Kraft genommen haben, auch unter schlechtesten Umständen ihrem Herrn treu zu bleiben. Wir haben alle bestimmt schon solche Berichte gehört von Open Doors oder wo auch immer. Auch da ist der Apostel Paulus für mich ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel. Er ist mit Barnabas unterwegs auf Missionsreise und die Botschaft, die sie überall verkündigen, erregt die Gemüter. In der Stadt Lystra kommt es nach der Heilung eines gelähmten Mannes dazu, dass die Menschen sie vergöttern wollen und anbeten wollen. Als sie das vehement ablehnen, schlägt die Stimmung schnell um. Ich lese mal aus Apostelgeschichte 14 ein paar Verse. Es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dahin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt heraus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und unterwiesen viele. Und sie kehrten zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger, ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das ist so eine Stelle, da stehe ich immer staunend davor. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt mit der Predigt nachher fertig und ihr zieht alle euren Stein aus der Tasche und dann bin ich dran. Und zwar so sehr, dass die haben gedacht, der ist tot. Also der hat auch nicht gut ausgesehen danach, der war ziemlich verbeult, möchte ich wetten. Und er geht nächsten Tag in die nächste Stadt und erzählt genau dasselbe wieder. Und dann kommt er von da zurück und geht wieder in die Stadt, wo das passiert ist. Das hat nichts zu tun mit unserem heutigen, oft gehörten Wohlstandsevangelium. Wenn du Christ bist, dann bist du gesegnet, dann glätten sich alle Wege, du hast keine Probleme mehr, du bist reich und gesund und fährst geradewegs in den Himmel hinauf. Das gibt die Bibel nicht her. In dieser Welt herrscht Satan, der Böse. Wir merken das deutlich. All die Kriege und die Ungerechtigkeit, es rebelliert richtig gegen Gott. Und wenn einer klares Evangelium sagt und auch von Sünde und Schuld spricht, dann gibt es Widerstand. Woher hat Paulus diese Kraft? Da habe ich mich schon ganz oft gefragt. Und er hat auch noch Freude dabei. Im Gefängnis da, Philippi, glaube ich, ist das, da singen die noch um Mitternacht Lieder, obwohl sie geschlagen wurden und noch in so einem Stock da eingeschlossen sind. Woher kommt diese Kraft? Galater 1, Verse 10 bis 12. Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Paulus hat das nicht auf der Bibelschule gelernt, was er zu sagen hat. Eine Offenbarung Jesu Christi. Behalten wir mal im Hinterkopf. 2. Korinther 12, Verse 1 bis 6. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib gewesen, ich weiß es nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selber aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Wenn wir diese beiden Textstellen bedenken, dass er von einer Offenbarung von Jesus Christus hatte und dass er entrückt war, ob geistig nur oder leibhaftig, das steht nicht fest. Wenn man das bedenkt, bekommt man eine Ahnung, dass der Apostel Paulus schon zu Lebzeiten dem Herrn Jesus in seiner Göttlichkeit und Herrlichkeit sehr nahe gekommen ist. Eine sehr enge geistige Verbindung bestand. Und ich bin überzeugt, hier liegt das Geheimnis der schier übermenschlichen Kraft und dem Eifer des Paulus. Darum konnte er sogar im Gefängnis seinen Herrn noch loben. Es ist ein Vergleichen. Stellt euch mal eine altmodische Waage vor, so mit zwei Schalen. Je mehr man von Christus erkennt, desto schwerer wird diese Seite. Es entwickelt sogar eine Eigendynamik. Je mehr man von Christus weiß, man will immer mehr. Es ist nie genug. Auf der anderen Seite ist das Hier und Jetzt, unser natürliches, menschliches Leben, unser Wohlbefinden, unser Wohlstand, unsere Gesundheit. Das ist die eine Seite, die Erkenntnis Christi ist auf der anderen Seite. Und nicht zu vergessen die Ewigkeit. Bei Paulus überwiegt die Erkenntnis Christi bei weitem das Hier und Jetzt. Er fasst das selber einmal zusammen in Römer 8, Vers 18. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Aua. Das Ziel fest im Blick, Christus nachjagen. Gestern Nachmittag stand ich bei uns zu Hause auf dem Rasen und hatte mir das Haus so angeguckt und dann guckst du dir oder bedenkst dein eigenes Leben. So ganz taufrisch jung bin ich ja nur auch nicht mehr. Ich arbeite ja nur auch öfter mal im Pflegeheim und laufe oft durchs Krankenhaus. Ne? Thomas hat mit dem danach zu tun. Und dann weißt du, dass du sowieso alles, was du hier bist und hast, zurücklässt. Es ist manchmal ganz nett und schön, wenn man im Hier und Jetzt auch ganz gut leben darf, wenn man mal in Urlaub fahren darf und wenn das Auto so und so und ist alles nett. Aber lasst uns bitte wirklich bedenken, welche Seite der Waagschale ist wirklich schwerer. In jungen Jahren denkt man oft, wenn das Leben noch so vor einem liegt, man denkt man, das ist alles und ich muss unbedingt das und das, muss ich aber nicht. das Ziel im Blick behalten. Paulus sagt weiter in unserem Predigttext, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Geschwister, ich halte mich selber nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, aber eins tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu. Hin zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er zeigt hier eine erstaunliche Demut. Er gibt zu, dass er noch nicht am Ziel ist, aber er bleibt nicht stehen. Er ist auf Jesus ausgerichtet, voller Sehnsucht. Er will Christus ergreifen, da ist sie, diese Eigendynamik. Je mehr man von Christus erkannt hat, desto mehr will man. Und warum ist das so? Weil Christus ihn zuerst ergriffen hat. Dieses Bekehrungserlebnis hat er sich ja nicht ausgesucht, das hat ihm Gott geschenkt. Und das hat er auch jedem von uns geschenkt. Er nutzt hier das Bild eines Läufers im Wettkampf. Er vergisst, was da hinten liegt. Erfolge, Versagen, Besitz, Ausbildung, es spielt alles keine Rolle mehr. Er vergisst auch die Schwere seiner Schuld, die er auf sich geladen hat. Er streckt sich aus nach der ewigen Gemeinschaft mit Christus. Vergangenes darf uns nicht binden oder hindern. Oder zweifeln wir an der Gnade, an der Größe des Opfers Jesu? Ist es zu schwach, ist es zu klein? Nein, ist es nicht. Sein Opfer war groß genug. Lasst uns nicht immer zurückschauen, sondern nach vorne, auf das, was kommt. Um es mal ganz menschlich zu sagen, was ich auch mir selber sagen muss, am Ende unseres Lebens wird alles andere vergehen, alles. Was wir mal hatten, was wir gewesen sind, ob die Menschen uns gut fanden oder nicht, es wird nur eine Frage stehen. Habe ich Christus gewonnen oder habe ich ihn verloren? Paulus konnte sagen, ich erachte alles andere für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das ist die Frage, um die es geht. Und jetzt wisst ihr auch, warum die Predigt so schwer für mich war. Amen.